Ja, wir haben Sommerzeit, Ferienzeit. Ist es nicht schön, wenn man sich auf den Urlaub so freuen darf? Es ist Urlaubszeit. Manche haben geplant oder hatten sogar schon eine Reise hinter sich. Andere werden das noch tun. Die Freude ist noch da, die Vorfreude. Aber alles im Leben ist nun mal ein Kommen. Man freut sich auf gewisse Dinge. Ein Bleiben. Und ein Gehen, ein Vergehen. Schade eigentlich, oder? Wenn man so in die Welt hineinschaut, dann muss man feststellen, wir sind wieder mal an einem Punkt angekommen, wo manche Leute sagen, jetzt ist die Endzeit. Endzeit, das Wort ist uns nicht fremd. Das ist die Zeit, die irgendwann mal zu Ende gehen wird. Von daher also, wie ich sagte, kommen, bleiben, gehen, Endzeit. Wir sind ja auch Menschen, die uns der Herr hier hingestellt hat, in diese Welt, auf diese Erde, indem wir geboren wurden durch unsere Eltern, indem wir eine Zeit, das ist in seiner Hand, wie lange diese irdische Zeit ist, wohl dem, soll ich sagen, wohl dem, der 90 Jahre und älter wird. Aber auch das ist nicht das Entscheidende, wie alt der Mensch wird in seinem irdischen Leben, sondern entscheidend ist immer wieder das einzig Richtige, was uns das Wort Gottes sagt, nämlich die Entscheidung für ihn, zu ihm hin, zu Jesus, dem Heiland der Welt hin. Ob ich da mit jungen Jahren aus der Welt genommen werde oder im hohen Alter, das ist dann Nebensache. Wichtig ist, dass wir wissen, er ist der Weg, er ist das Ziel, er führt uns auf dieser Wanderschaft eben zu ihm hin in die Ewigkeit zum Ziel. Und auf dieser Wanderschaft sind wir ja. Also in welcher Zeit leben wir, wenn ich das Thema genommen hatte, Endzeit wirklich, Ausrufezeichen, Fragezeichen, dann könnte man meinen, ja, leben wir jetzt wirklich schon in der Endzeit? Oder ist es doch noch nicht so weit, das Ende, was ist überhaupt von Ende gemeint? Unser irdisches Ende, das ist logisch, das kommt irgendwann früher oder später. Aber in dieser globalen Zeit, in der wir leben, ist das jetzt diese Endzeit oder noch nicht ganz? Oder hat sie schon längst begonnen? Das ist ja auch eine spannende Frage. Wann begann denn die Endzeit? Und ja, und wann wird sie enden? Also auch eine gewisse Zeitabschnitt und ein globaler großer Zeitabschnitt kann und wird das sein und in dem leben wir jetzt. Also noch einmal, die Zeit, in der die uns Gott geschenkt hat, auch die irdische Lebenszeit, ist sehr begrenzt. Unser Leben, Psalm 90 wäre 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre, Geschenk ist, wenn man dann noch weiter drüber die Lebensjahre haben darf. Aber auch, wie ich schon eben kurz sagte, auch zuvor schon, ist Geschenk und Gnade Gottes. Aber jetzt die globale Weltzeit gesehen. In welcher Zeit stehen wir denn da im Moment? Das ist die Frage. Und die Frage ist ja nicht so, dass man meint, irgendwann wird es wohl das Ende wohl sein, denn nicht die Berge sind ewig, wie es in einem Lied heißt, sondern ewig ist allein der Herr für immer seiend. Denn alles ist ein Kommen und ein Gehen. Und ich lese uns mal einige Verse aus Matthäus 24. Ich habe allerdings die gute Nachricht, da klingt der Text etwas verändert, aber trotzdem verstehbar. Also Matthäus 24, die Verse von Vers 1 mal weg. Passt auf, da heißt es folgendermaßen: Ankündigung der Tempelzerstörung. Die ersten zwei Verse. Als Jesus den Tempel verlassen wollte, kamen seine Jünger und wollten ihm die ganze Tempelanlage zeigen. Aber Jesus sagte: Ihr bewundert das alles? Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf die Grundmauer zerstört werden. Und ab Vers 3 geht dann der nächste Abschnitt. Da heißt es hier über das Ende der Welt, Kapitel 24 und 25. Dann ging Jesus Ölberg, er setzte sich nieder, seine Jünger traten zu ihm und fragten: Sag uns, wann wird das geschehen und woran werden wir erkennen, dass du kommst und das Ende der Welt da ist? Jesus antwortete: Seid auf der Hut, lasst euch von niemanden täuschen oder verführen. Viele werden mit meinem Anspruch auftreten und behaupten, ich bin Christus. Damit werden sie viele irreführen. Erschreckt nicht, wenn nach und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, und das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. Es wird überall Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, so wie der Beginn der Geburtswehen. Dann wird man euch ausliefern, euch quälen und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Und weil das Böse überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wer ausharrt bis ans Ende, wird selig, heißt es in einer anderen Übersetzung. Ja, das sind Verse, die schon seit Anfang an in der Bibel stehen, die wir ab und zu auch schon gehört haben, denke ich, aber die Frage ist natürlich immer wieder auch, was hat Jesus damit gemeint mit dem Ende und wie soll das weitergehen? Und jetzt habe ich uns ja gelesen, einige Punkte allerhand sogar, die aufgezählt werden, die der Herr Jesus den Jüngern sagte, nach der Frage, nämlich der zweiten Frage, jetzt muss ich untergliedern. Der erste Abschnitt, die ersten zwei Verse, da geht's auch um ein gewisses Ende. Nämlich die Jünger waren wieder mal mit Jesus in Jerusalem gewesen. Wir wissen ja, dreimal im Jahr mussten jährlich die Männer mit den heranwachsenden Jungen ab 12 Jahren, wir wissen, 12-jähriger Jesus im Tempel damals, nach Jerusalem, um an gewissen Festen teilzunehmen. Das war einmal das Passafest, wo wir Ostern feiern, ist ja die Zeit. Dann das Pfingstfest, auch das erste Erntefest damals, und das Laubhüttenfest. Und zu diesen Festen war es dann nicht nur üblich, sondern es war sogar Pflicht, dass, wenn es möglich ist, gesundheitshalber und dergleichen, nach Jerusalem zu kommen. Und da war Jesus auch wieder mit seinen Jüngern in Jerusalem gewesen, noch nicht das letzte Mal, sondern zuvor war er 3 Jahre mit den Seinen umhergewandert und hat gepredigt. Und da hatten die Jünger den Tempel angeguckt. Wir müssen wissen, der Tempel, es war ja nicht der erste, es war der zweite Tempel. Der erste war zerstört 586 vor Christus, nachdem die Babylonier dann dort Jerusalem eingenommen hatten. Das war der sogenannte Salomonische Tempel. Wunderbar war der aufgebaut. Wir lesen ja im Alten Testament dann auch im Einzelnen darüber. Aber dann Zerstörung. Interessant ist auch, das möchte ich uns mal in diesem Absatz sagen, die Juden meinten damals, Gott wohnt ja im Tempel. Und im Tempel, da passiert uns nichts. Gott wird ja sein Haus nicht etwa von fremden Mächten zerstören lassen von Menschen. Man war sich damals sicher. Man meinte eben, hier kann uns nichts geschehen. Und wir wissen ja, der Herr hat sich zurückgezogen. Er wollte eigentlich gar nicht ein Haus haben. Das wollte der David bauen. Herr, ich will dem Herrn ein Haus bauen. Im Namen heißt sogar, im Namen kann man dann im Namen ein Haus bauen. Hier sehen wir, der Name ist identisch mit Gott. Und wenn Jesus sagt, in seinem Namen, oder andere sagen, das ist in keinem anderen Namen, das heißt, Apostelgeschichte 4,12, dann haben die geschäumt vor Wut. Warum? Sie wussten, der Name ist Gott, der Name Jesus, in keinem anderen Namen. Also hier ist die Person Gottes und Jesus gemeint. Und wie gesagt, der Nachfolger, Salomo hat dann den Tempel bauen lassen und der wurde ihm auch zerstört, obwohl man sich so sicher war, das würde nicht geschehen. Und danach wurde er wieder aufgebaut wurde dann von, wie heißt er, Nehemia wurde dann auch unter anderem von den Babyloniern dann zurückgeschickt oder ist zurück, durfte zurück und hat dann auch einiges bewirkt, dann die Mauer aufbauen, den Tempel. Und er war dann wieder relativ gut erstanden. Aber 46 Jahre lang hatte Herodes der Große auch den Tempel nochmal verschönern und erweitern lassen. Und das sahen sie zur Zeit Jesu nun, ein wunderbares Haus, also dieser Tempel. Und da sagt der Jünger, Herr, wollen die wir den Tempel mal zeigen und guck ihn doch mal an. Und ja, das ist dann aber so ausgegangen, als da Jesus dann mit den Jüngern gegenüber dem Tempel war, auf dem Ölberg lesen wir, dann sagte er, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Stell euch das mal vor. Der wunderbare, erst vor wenigen Jahrzehnten erneuerte Tempel wird nicht bestehen bleiben. Auch hier wieder. Ne? Und bis heute ist der Tempel nicht wieder aufgebaut. Ja, wie kam das? Wir wissen ja, im Jahre 70 war dann auch die Römer gekommen, die ja schon vorher Besatzungsmacht waren, und hatten dort zerstört und den Tempel durch jemand hätte damals ein Soldat eine Fackel reingeschmissen, da fing alles lichterloh zu brennen und dadurch ist dann alles zerstört worden. Dann ging das weiter, um das abzuschließen, bis zum Jahr 135, wo dann generell alles zerstört wurde. Die Juden mussten aus ihrem Land raus. Jerusalem bekam einen heidnischen neuen Namen. Man sagt sogar, von damals bis in die Gegenwart hinein sind Schuttberge 12 Meter hoch. Immer wieder wurde aufgebaut und darunter das Original ist längst verschüttet. Wie auch immer, da Jesus sagt, und das ist das Erste, es wird nichts bleiben von dem Tempel zunächst. Also auch hier Endzeit, kann man sagen. Ne? Und das ist ja innerhalb von ca. 40 Jahren geschehen. Im Jahre 70 schon, wenn man bedenkt, da Jesus ungefähr um das Jahr 30 damals gelebt und gestorben, gekreuzigt, auferstanden. Und dann kam das, was da Jesus zuvor schon gesagt hatte. Also alles wortwörtlich eingetreten. Ende, Endzeit. Bezug auf den Tempel zunächst, aber auch in Bezug auf die Juden, auf das Volk Israel, die ja auch dann, wie ich schon sagte, dann weg mussten und dann verschleppt wurden. Wie sie ja meinten, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ja, wir nehmen das auf uns. Und das haben wir ja die 2000 Jahre jüdische Geschichte auch erleben dürfen. Wir jetzt als Geschichtler, die wir das in der Vergangenheit lesen können. Ja, aber dann als Nächstes war dann die Frage, wann ist das Ende der Welt, heißt dann. Herr, gut, der Tempel, ja, das wussten sie auch nicht, dass der dann in relativ kurzer Zeit nicht mehr existieren würde. Und wann ist das Ende der Welt? Also hier wird das identisch gesehen mit, ja, nicht mit der Tempelzerstörung, das ist klar, aber die Jünger waren interessiert und das denke ich, das ist ja uns heute und zu jeder Zeit genauso interessant. Wann wird denn das Ende der Welt sein? Und was bezeichnet man damit und was beinhaltet das Ende der Welt? Und dann hat der Herr Jesus ja darauf geantwortet und dann kommen etliche Aussagen. Aber da möchte ich jetzt nicht ganz so näher im Einzelnen eingehen, auf die einzelnen Aussagen. Aber ich möchte da stehen bleiben zunächst einmal mit dem Ende. Endzeit haben wir gesagt, Ende der Welt. Da muss man eigentlich, ist meine Meinung, es ist besser übersetzt, wann wird das Ende dieser Zeitepoche sein? Denn von Gottes Wort her wissen wir, die Bibel sagt uns davon, es gibt verschiedene große Zeiten. Das heißt also, man kann grob einteilen in drei große Zeiten. Da ist zunächst einmal die sogenannte vorige Zeit, so schreibt Petrus in seinem Brief, die vorigen Zeiten, die damals waren. Nicht zur Zeit Petrus, sondern die vorigen Zeiten. Was waren das für Zeiten? Was war das für eine Zeit? Da ging es im Kontext darum, dass Petrus auf die Zeit Noahs hinwies und das nochmal ganz kurz skizziert, wie das zur Zeit Noahs war. Also das war eine Zeit, und zwar von der Schöpfung der Welt damals bis zur Sintflut. Eine begrenzte, wie lang die Zeit ist, könnte man auch biblisch sicher dann rausfinden, durch die Generationen, die da aufgezählt werden. Das war eine Zeit. Und dann lesen wir in Gottes Wort am Ende, und das geht jetzt wieder um das damalige oder jetzige, also die zweite Zeit, so möchte ich sie bezeichnen, da wird es so sein wie zu den Zeiten Noahs. Da müssen wir fragen, was waren denn das für Zeiten, als Noah lebte? Das waren eigentlich gar keine ganz besonderen schlimmen Zeiten, wie man meinen könnte. Denn es waren Zeiten, da wird gesagt, da hieß es auch, die Leute freiten, also sie heiraten, sie wurden verheiratet, sie lebten ganz normal dahin. Es war keine aufregende, in der Weise aufregende Zeit, äußerlich gesehen. Aber eins war, was identisch ist, auf jeden Fall auch mit den Zeiten danach. Da meine ich jetzt nicht nur jetzt die heutige Zeit, sondern nach Pfingsten. Denn da heißt es dann, es wird sein, wie du zu den Zeiten Noahs. Also nochmal, Noahs Zeiten waren die, dass man sich von Gott nichts mehr sagen ließ, dass man in den Tag hinein lebte. Da gibt es einen schönen Vers. Leb nicht in den Tag hinein, den dir Gott gegeben. Jeder Tag, der scheinbar klein, ist ein Stück vom Leben. Das heißt also, wir sollen den Tag recht nutzen und bewahren und so wirken, dass wir zum Segen für den Herrn sind. Also nicht nur einfach so blind in den Tag leben, aber es geht auch eben in die Zeit hinein. Und das hatten die Leute damals so gemacht. Sie dachten gar nicht mehr an Gott. Und da heißt es, nur einer wurde da erwähnt eben, das war der Noah mit seiner Familie. Also 8 Personen wurden dann gerettet, nachdem Noah 120 Jahre lang die Arche dann baute, das Schiff, die Tiere mit hineinnehmen durfte dann, die rein sollten auch. Und dann wurde die Arche geschlossen. Es gab dann keine Möglichkeit mehr, noch in die Arche zu gelangen oder irgendwie auch rauszukommen. Die Tür wurde von Gott verschlossen. Aha. Also weder Noah konnte hinaus, noch es konnte jemand hinein. Seht ihr, und so ist es genauso in unseren Tagen. Also auch in der Zeit dann, in der nach Christus, nach der wir leben. Manche meinen ja, ach na ja, wenn ich mal alt bin oder später, dann kann ich mich ja immer noch an Gott oder an Jesus wenden und gläubig werden. Das ist ein Irrglaube. Man glaubt ja vieles damals wie heute. Aber das ist auch so ein Glaube, der täuscht. Denn das Wort sagt eindeutig, es ist eine Möglichkeit uns Menschen gegeben auf dieser Erde und wir können nicht noch einmal etwa nach unserem irdischen Leben, wenn der Leib nicht mehr existiert, die Geistseele dann im Totenreich ist bis zur Auferstehung, bis Jesus dann wiederkommt, da werden wir aufbewahrt quasi, schon im Unterschied die Ungläubigen und die Gläubigen für sich. Und die Gläubigen sind nach Jesu Auferstehung schon bei ihm im Paradies. So sagt uns das Wort Gottes. Also jetzt müssen wir weiter sagen, wie ist das nun mit der Zeit? Die Zeit Noahs also war beendet durch die Flut und dann kam eine neue Zeit. Die Menschen wurden nur noch 120 Jahre alt, also kürzt quasi. Vorher lesen wir ja von 600, sogar der älteste Mensch in Jerusalem, über 900 Jahre alt geworden. Und dann war das, auch die Natur hatte sich verändert. Und es war eine Zeit angebrochen, in der wir quasi jetzt noch leben. Ich sage es mal so, ein zweiter Zeitabschnitt, biblischer Zeitabschnitt, in der Menschen immer wieder auch von Gott hören dürfen, besonders dann durch die Apostel, als Jesus dann den Missionsbefehl gegeben hatte. Aber in dieser Zeit grob leben wir heute noch. Die wird dann nochmal unterteilt, von Menschen gemacht natürlich, in 7 Zeitabschnitte. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen oder gehört, In Dispensionen nennt man das, also Heilszeiten. So jetzt würden wir oder leben wir jetzt in der 6. Heilszeit. Also eine Zeit, die auch begann und beendet wird, auch diese Zeit. Und dann müssen wir natürlich konkret fragen, was ist das, wenn wir jetzt in dieser Zeit reden, auch in der wir jetzt leben. Und ich sagte jetzt gerade in der Heilszeit, das ist die Zeit, wo Gott sein Heil, seine Rettungsbotschaft weitergibt. Wir kennen noch die Bezeichnung, früher haben wir in der Kinderstunde oder so, die, auch damals war das Bezeichnung Heiland, der liebe Heiland, wird heute kaum noch gesprochen vom Heiland. Aber das Witz ist, dass der das Heil bringt, ne? Einer, der uns gesund macht, ein Heiler. Ne? Und das ist eben Jesus Christus. Und er ist gekommen, um uns zu heilen. Ne? Deshalb eben auch diese Heilszeit. Jesus starb für unsere Sünden, ist auferstanden, er ist gen Himmel gefahren, wie es heißt. Ich würde sagen, verständlicher ausgedrückt, er ist von der sichtbaren in die unsichtbare Welt gegangen, denn das Wort Himmelfahrt suggeriert, also er ist gefahren irgendwie weit und irgendwo muss er aber zum Ende kommen, denn wir wissen ja vom Wort Gottes her und auch ganz normal, also dass die unsichtbare Welt eben nicht für uns da ist. Und wenn damals der erste Kosmonaut Juri Gagarin eben meinte, er wäre im Weltraum gewesen, hätte Gott nicht gesehen, also Schlussfolgerung, es gibt keinen Gott. Diese Logik ist total falsch, weil es keine ist. Denn wir wissen, Gott ist Geist und Gott lebt in einer Welt, in die wir nicht hineindringen können. Manche Menschen, Paulus durfte das einen Blick bis in den dritten Himmel tun, also bis vor den Thron Gottes. Und er hat dann unsagbare Dinge gesehen, wo er sagt, kann er gar nicht beschreiben. Und hat dann nur dann geschrieben an die Korinther, steht das dann im Brief, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Und wenn man das jetzt so weiß, was Paulus uns da mitteilte eben, was wir gar nicht begreifen und verstehen können, das ist schon mal ein für uns Gläubige ein Ziel, wo wir uns drauf freuen dürfen, Freude. Ich weiß, es sind aber einige junge Leute unter uns, prima, die haben doch meistens die Zukunft, ja, wir haben alle noch eine gewisse Zukunft, aber wie lang, ne, vor sich. Junge Leute, Kinder, weniger, aber so Jugendliche im Alter dann, die möchten doch gern noch etwas erleben in dieser Welt. Auch als Christ natürlich. Und deshalb, junge Leute blicken nach vorn, wir Älteren blicken zurück in die Vergangenheit. So ist das nun mal. Ne? Man blickt zurück, man guckt sich die Bilder an, die man vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren gemacht hat und wundert sich, dass man da so jung aussieht. Ne? Wie einer mal sagte, komisch, je älter die Bilder sind, je jünger sehe ich drauf aus. Ne? Aber es ist tatsächlich so. Und ja, und das ist unser Leben so. Aber als Gläubige, als Christusgläubige, da dürfen wir wissen, eine Erkenntnis von vielen, die wir haben dürfen durch Gottes Geist, ist Freude auf die Wiederkunft des Herrn. Da sind wir bei der Frage, freuen wir uns da drauf? Oder sagen wir, Herr, ach komm doch noch, bitte noch nicht jetzt. Es ist doch so schön, wollen vielleicht noch in Urlaub fahren, haben manches noch vor. Das ist sicher gut und schön. Aber unsere Hoffnung ist, beim Herrn zu sein. Ich war vor etlichen Jahren mit meiner Frau in Selin oben in Mecklenburg. Und da lebt ja auch der, jetzt lebt ja immer noch der Uwe Holmer. Und seine erste Frau war ja nun auch schon damals schon verstorben, als wir dort waren. Und unmittelbar vor der Kirche ist ihr Grab. Und da ist ein Vers, der uns alle bekannt ist, aber der mir so gut gefallen hat. Philipper 3, Vers 20. Unsere Heimat, man kann es auch anders übersetzen, unsere Heimat aber ist im Himmel. Das ist unser Zuhause. Und wer in der Fremde ist, sind wir ja, wir sind Fremdlinge hier. Wir sehen uns nach der Heimat, unser müdes Herz. Und das ist ja das Wunderbare. Und wir freuen uns, wenn Jesus kommt oder wenn er uns auch durch den Tod zunächst holt in sein Reich. Wie auch immer, das ist unser Ziel. Und das ist unsere Freude, das ist unsere Hoffnung. Also ich freue mich drauf, den Herrn einmal zu sehen. Und wir gleich sein werden, erst Johannesbrief. Wir werden ihn sehen und ihm sehen, wie er ist, und ihm gleich sein sogar. Das wird uns dort schon gesagt. Aber nun mit der Endzeit nochmal. Wann begann sie nun für unsere Zeit, jetzt in der wir leben? Die Endzeit begann, nachdem da Jesus die Welt verlassen hat, die Erde hier verlassen hat und zum Vater ging. Und dann sagt da Jesus ja eben auch, wartet, bis ich wiederkomme. Und tatsächlich waren die Jünger und die Nachfolger Jesu, die Gemeinden damals, in der Naherwartung. Das sind wir leider heute nicht immer so, wie ich es eben schon erklärt habe. Naherwartung, das heißt, wir warten den Herrn, dass er bald kommt. Und es wird uns tatsächlich auch in Gottes Wort an verschiedenen Stellen gesagt, dass der Herr bald kommt. Offenbarung zum Beispiel, die am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, durch Johannes, die Visionen hatte dann. Und da heißt es am Anfang der Offenbarung, in den ersten Versen, was bald oder was in Kürze geschehen soll. Und dann werden in den ersten drei Kapiteln 7 Gemeinden, die dann Brief bekamen, Sendschreiben, aufgeführt. Und danach ab Kapitel 4 und 5 ein Blick in den Himmel, Thron Gottes. Und ab Kapitel 6 dann geht es dann auch weiter, diese schlimmen Dinge, die dann uns berichtet werden, die dann kommen sollen, und dann 19, 20, dann Jesus kommt wieder, neuer Himmel, neue Erde. Und wir leben ja immer noch in der Zeit, dann welcher nochmal? Wir leben in einer Endzeit, aber noch nicht in der schlimmen Endzeit, die uns da gesagt wird. Aber wir leben eben schon in der Endzeit. Und das möchte ich uns mal auch mit verdeutlichen, indem ich uns mal Johannesbrief, in 1. Johannes 2, die Verse 18 und folgende mal vorlese. 1. Johannes 2, 18. Da heißt es hier in dieser Übersetzung, meine Kinder, oder meine Lieben eben, die letzte Stunde ist angebrochen. Die letzte Stunde. Das heißt also nicht nur eine gröbere Zeit, sondern hier wird Stunde gesagt, also betrifft die Zeit. Man kann auch sagen, die letzte Zeit ist angebrochen. Also die wird nicht irgendwann mal beginnen, sondern ist angebrochen. Ihr habt gehört, dass, und hier heißt es hier in dieser Übersetzung, der Christusfeind. Nach anderen Übersetzungen ist es der Antichrist, kennen wir vielleicht eher. Der Christusfeind kommen wird. Tatsächlich sind schon viele Christusfeinde da. Daran sehen wir, dass die letzte Stunde gekommen ist. Und dann geht's weiter. Diese Christusfeinde waren früher mit uns zusammen. Also es waren Leute, die sogar mit Christus gingen, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Sonst wären sie bei uns geblieben. Sie sind fortgegangen und haben damit bewiesen, dass keiner von ihnen zu uns gehört hat. Ja, und dann geht's noch ein paar Verse weiter, was um diesen Lügner und so weiter, der Christusfeind, eben der Antichrist. Also der Antichrist ist ja auch so ein Stichwort, was uns sicher bekannt ist. Und dann ist die Frage, wann kommt denn der Antichrist? Ist er vielleicht schon da? Als der Krieg in der Ukraine begann, da habe ich selbst gehört, wie zwei ukrainische Frauen in deutscher Sprache sagten, das ist der Antichrist. Der Putin jetzt, der ist gekommen, das ist der Antichrist. Und wann kommt der Antichrist? Ist er das wirklich? Und wie viele gab es vorher schon, wo man meint, es ist der Antichrist? Wie Lenin, Stalin und so weiter. Ja, das waren Vorläufer vom Antichrist. Ist jetzt der jetzige Russe wirklich der endgültige Antichrist? Ich denke nicht. Aber wenn der kommt, das werden wir dann, und wenn wir dann hier noch leben auf dieser Erde, dann schon merken und spüren. Aber Zeichen der Zeit deuten alles darauf hin eben. Und das ist der Unterschied vielleicht zwischen den Jahrhunderten und Jahrtausenden, die zwei Jahrtausenden zuvor. Es wurden von Jesus selbst Dinge gesagt, die eintreten würden und getreten sind damals schon. Ist ja nichts Neues, wenn's heißt, es werden Kriege kommen oder sind Kriege da. Hungersnöte, Seuchen etwa, das sagt uns doch alles was, ist ja nichts Fremdes. Aber man sollte nicht meinen, das bezieht sich also wirklich auf die Endzeit, es ist noch gar nicht so schlimm, sondern die gab es damals auch schon wieder, wie ich eben gelesen habe, Johannes, es ist die letzte Stunde schon da. Und er schreibt von vielen Antichristen, Gegenchristen. Was waren das für Leute damals gegen Christus? Sie waren von uns gekommen, hat er geschrieben, aber sie sind nicht von uns gewesen. Das ist natürlich eine schwierige Sache mit den damaligen Antichristen. Also Menschen, die sich für nicht unbedingt für Christus, wird uns auch gesagt, was Jesus sagt, ist, die werden meinen, ich bin Christus und werden sich als solchen ausgeben. Aber anstelle von Christus, das heißt so Anti heißt gegen einmal, aber Anti, anstelle von wird eben einer auftreten, eine Weltmacht in einer wirklichen Person, nämlich eines Menschen, der vom Teufel, vom Satan inspiriert und regiert wird und da die Welt dann, wo man meint, das ist der Mann, der wird uns Weltfrieden bringen, der wird endlich uns so weit führen können, meint man, dass die Welt in Frieden lebt. Und solche Antichristen, die es damals schon gab, die uns auch in der Bibel zum Teil genannt werden, also die meinten, ohne allein Christus den Weg mit ihm gehen zu können, das geht nicht. Ich denke an den Galaterbrief nur. Ne? Da hat Paulus auch dieser Gemeinden in Galatien, das ist ein größeres Gebiet, schreiben müssen, ihr törichten, ihr dummen Galater, was macht ihr denn? Ihr geht zurück ins Gesetz. Da kamen eben auch schon Leute, Juden damals auf, die meinten, ja, das Gesetz muss noch gehalten werden. Das ist ganz wichtig. Beschneidung, eine wichtige Sache und so weiter. Sabbat muss gehalten werden und manches andere noch. Und das ist nötig. Und die haben das dann wieder versucht zu halten eigentlich. Und da musste Paulus dann eben diesen wichtigen Brief schreiben. Und Galater 6, 7, bekanntes Wort, was der Mensch sät, das wird er ernten. Also auf was bauen wir, auf was sehen wir unser Leben? Ne? Und das werden wir auch ernten. Und damals schon zur Zeit oder nach der Zeit Jesu eben, gab es manche Menschen, wirklich auch, die in irgendeiner Weise das Christentum, ist auch so ein Ausdruck Christentum. Wisst ihr, Christentum ist eine Religion. Wissen wir ja auch. Man spricht dann allerdings auch sogar von Gläubigen. Habt ihr schon mal gehört, wenn in den Nachrichten irgendwas über Christen kommt, dann heißt so und so viel Gläubige. Dann frage ich mich immer, Gläubige, was meint man damit? Das sind Leute, die gehören einer Kirche an. Die werden als gläubig bezeichnet. Hat doch damit gar nichts zu tun. Gläubig, sagt Gottes Wort eindeutig, ist man, wenn man sein Leben dem Herrn Jesus übergeben durfte. Und wann kann ich und darf ich das übergeben? Sind wir es, die wir uns daran drängen etwa? Oder ist es nicht umgedreht? Die wir alle hier sitzen. Ich nehme mal an, wir sind alle gläubig. Jetzt frage ich nur mal so hinein. Haben wir das bewerkstelligt? Oder ist es letztlich der Herr gewesen, dass wir gläubig werden durften? Was sagt Herr Jesus? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, und dann sagt er auch wozu, dass er hingeht und Frucht bringt. Deshalb hat er uns nämlich erwählt, dass wir was tun für ihn, nicht müßig rumstehen, wie es dann auch in Matthäus 25 dann auch von den zwei Gleichnissen, die Endzeitgleichnisse, ne, uns dann gegeben. Das eine sind die 10 Jungfrauen, die auch nicht bereit waren, die anderen auch, die auch nicht bereit waren, das zweite. Also hier geht es darum, warum sind wir gläubig geworden? Und wodurch wird man gläubig? Was schreibt der Paulus im Römer 12? So kommt der Glaube durch die Predigt, das Verkündigen durch das Wort Gottes. Also Menschen müssen es erst mal hören, um zu verstehen, um was es überhaupt da geht. Also ist der christliche Glaube erst mal im ersten Ansatz für den Verstand da. Ich muss verstehen. Und dann, der zweite Schritt ist dann, dass es ins Herz kommt. Der Herr wirkt durch das Wort, wirkt er in unserem Herzen, dass ich das Verlangen habe, gläubig zu werden. Und das ist jetzt der Schritt, den ich tun muss. Es gibt theologische Richtungen, will ich jetzt nicht mehr eingehen, aber die da meinen, Gott hat von vornherein eine bestimmte Menschengruppe zur ewigen Seligkeit bestimmt und andere, die sind von vornherein zur Verdammnis bestimmt. Calvinisten zum Beispiel lehren das. Und dann meint man, die können machen, was sie wollen, also die sind ganz sicher dann mit Gott verbunden und werden in irgendeiner Weise so Gott finden auch. Wisst ihr, das bedeutete ja dann auch, die können auch niemals von Gott weggehen. Auch so ein Punkt, der unterschiedlich theologisch betrachtet wird. Können wir von Gott weggehen, wenn wir zu ihm gehören? Sie gingen von uns aus, waren nicht von uns, heißt es hier, ne? Die Antichristen. Also sie waren mal dabei, aber ich meine jetzt wirklich bewusst gläubige Menschen. Und ich würde nicht behaupten wollen, dass Menschen, die einmal wirklich auch aktiv im christlichen Glauben tätig waren und dann weggingen, dass die nie gläubig waren im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die waren es. Sondern wir können uns, das ist eins hier, wir können uns aus seiner Hand reißen. Niemand wird es aus meiner Hand reißen. Johannes 11, ne? Gute Hirte, kennen wir ja. Und dann in Verse 27 wird aufgezählt und niemand wird es aus meiner Hand reißen. Nein, niemand. Das heißt also, auch er hält uns, aber wir müssen bleiben. Das ist das Wichtige. Bleibt in mir. Dann bringt ihr Frucht und dann werdet ihr das Ziel erreichen. Also das Ende eben. Wir waren ja von der Endzeit her. Also die Endzeit, in der wir jetzt leben, ist eine Zeitspanne, die zu Ende gehen wird. Noch einen wichtigen, denke ich, Punkt auch. Das wird uns im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, das lese ich uns nochmal. 2. Timotheus, oder zumindest zuerst nochmal, Timotheus, 1. Timotheus 4, entschuldigt, das ist ein anderer Satz hier, der sagt uns auch, 1. Timotheus 4, Vers 1, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche den Glauben preisgeben werden. Habt ihr es gelesen? Kapitel 1. Timotheus 4, in den letzten Tagen manche den Glauben aufgeben werden. Das bedeutet doch, sie hatten Glauben. Sie werden ihn beiseite schieben. Ist es nicht schrecklich, wenn Menschen, die eine Zeit lang mit dem Herrn Jesus gingen und dann abfallen? Es geht hier nicht um Lauwerden. Lauwerden kann man. Lauwerden ist noch kein Abfall. Es ist keine feste Verbindung zu ihm. Aber wenn man bewusst dann sagt, und da sagt der Jesus, wer den Heiligen Geist betrübt, da gibt es keine Entschuldigung, kein Entrinnen. Wenn man sagt, es war alles falsch, was ich gemacht habe etwa, und dann das Gegenteil behauptet. Das werden Leute geben, und ja, damals schon Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen, wird uns schon damals gesagt, also der auch mit dem Herrn Jesus in gewisser Weise ging, Welt wieder lieb gewonnen. Und dann heißt es, ja, ach, ich habe jetzt gerade einen Hebräerbrief aufgeschlagen, da wird uns auch, werden uns auch wichtige Dinge gesagt, aber da geht es hier im Hebräerbrief nicht um die Endzeit, aber es sind Dinge, die genannt werden, die genau auch auf unsere Zeit passen, aber schon im Alten Testament Wirkung hatten. Und um die geht es damals, der Hebräerbriefschreiber sieht da zurück und schreibt da von den Menschen, die damals lebten, schon im Alten Testament. Einige starben unter Folter, heißt das schon. Sie weigerten sich, die angebotenen Freilassungen anzunehmen, denn sie hofften auf ein neues, besseres Leben. Also es ist genau an unserer Zeit, wie es genauso hier ist, deuten kann uns. Ist auch so. Andere wurden verspottet und ausgepeitscht, gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen in Schafs- und Ziegenfällen umher. Sie litten Mangel, wurden verfolgt und misshandelt. Wie Flüchtlinge irrten sie durch Wüsten und Gebirge und lebten in Höhlen und Erdlöchern. Die Welt war es nicht wert, dass solche Menschen in ihr litten. Also hier wird ein Ausschnitt gebracht von dem Hebräerbriefschreiber, der zurückblickt. Und da habe ich jetzt, habt ihr gehört, was damals schon war. Das war auch schon Endzeit in gewisser Weise, ne? Also was die durchmachen mussten. Und wir leben in einer Zeit, die genau so das beschreibt, was wir jetzt hier in unserer Zeit hören, sehen und was wir ja zum Teil schon spüren, auch bei uns hier. Ne? Wer heute in unserer Zeit, auch in unserem deutschen Land, ein Volk in Deutschland, dem Wort Gottes treu ist und das ausspricht, was das Wort sagt. Ich komme jetzt auf Homosexuelle und was da getan wurde, auch vom Staat. Die Kirche war damals sogar schon 4 Wochen eher dran und hat das so in die Wege geleitet, ne? Also Heirat zwischen 2 gleichgeschlechtlichen Personen. Das ist alles heute normal. Und die heutige Regierung ist, ja, geht einen Weg, nicht die bessere waren nicht, die früheren waren nicht viel anders, aber da war noch ein gewisser religiöser, will ich mal sagen, Grund da. Aber der heute so beiseite geschoben wird und man meint eben, ohne Gott besser zu leben und das Wort Gottes wird verachtet. Und das Tollste unter anderem ist ja auch, haben wir vielleicht schon gehört davon, dass man jetzt, es ist noch kein Gesetz, soll aber kommen, dass man ab 14 Jahren Jungen wie Mädchen und dann natürlich auch im späteren Alter jährlich einmal, wer möchte, sein Geschlecht wechseln kann. Also heute bin ich männlich, nächstes Jahr möchte ich immer weiblich sein und umgedreht. Das soll also dann mal festgelegt werden. Man fragt sich, wo soll das überhaupt mal enden, solche Dinge? Und wenn wir eben so in die Welt hineinschauen, auch mit den Kriegen, die da sind, die wieder so aufgebrochen sind, jetzt wieder ganz neu Israel-Palästinenser, wie soll man nennen, Auseinandersetzung. Die anderen kennen wir ja, sind uns ja bekannt. Und man meint dann die Russen dann in die Knie zu zwingen. Im Gegenteil ist wohl der Fall, dass wir eben kein Gas und kein Öl mehr haben. Dann vielleicht im Winter, wie auch immer. Ja, das ist, also man meint, und es ist ganz, ganz, ganz schlimm, was da so passiert auch. Wie es auch heißt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Gehst du ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Dann hatte ich noch gesagt, Thessalonicher. Ja, den Thessalonicher Text möchte ich uns nochmal vorlesen. Und zwar 2. Thessalonicher war das wohl. Nein, 2., nicht 1. Da schreibt Paulus, da geht es darum, das sollst du wissen, dass in letzten Tagen oder letzten Zeit schlimme Zeiten kommen werden. Und dann zählt er eben auf diese Dinge, wie die Menschen sind. Die Menschen sind also gottlos natürlich, sie tun ihre eigenen Dinge, wo sie meinen, das ist für sie wichtig und nötig. Sie gehen von Gott weg. Und in diesen Zeiten lebten die Menschen schon im ersten Jahrhundert natürlich auch und bis in die Gegenwart hinein. Wir leben in solchen Zeiten, ne, oder solcher Zeit, wo Paulus das damals schon so sagte, ganz konkret. Und wir wissen heute auch konkret, kann man sagen, dass das genauso eingetreten ist und das sich nicht ändern wird. Ja, man will eine neue Weltordnung schaffen heute, ne? Da ist der Klaus Schwab, ja, bekannt, in der Schweiz kommen die öfters zusammen in Davos und beraten darüber, neue Weltordnung. Was soll man sich darunter vorstellen? Man meint eben dann, dass alles besser wird und etwa in gelenkten Bahnen. Nein, das ist dann die Zeit, wo wirklich eine neue Zeit kommt. Aber jetzt möchte ich noch sagen, wann beginnt die Endzeit, in der wir jetzt leben, wann endet denn die? Und wann kommt dann noch eine dritte große Zeit? Das muss ich natürlich noch weitergeben. Aber jetzt leben wir eben in einer Zeit, wo man eben noch das Evangelium hören kann, hier bei uns zumindest hier, wenn man in die Welt hineinschaut, in islamischen Ländern, in hinduistischen Ländern, Indien auch vor allen Dingen, jetzt oben durch, berichtet immer wieder davon, wie schlimm es ist, wie gläubige, christusgläubige Menschen leiden müssen, verfolgt werden, auch von der eigenen Familie her dann unterdrückt werden, weggeschickt werden, geschlagen werden, ins Gefängnis oder sogar den Tod erleiden müssen. Ehrenmorde nennen die das dann. Ganz schlimm, in dieser Zeit leben wir. Ja, und dann wird eben diese Zeit kommen, wo man meint, jetzt haben wir es im Griff, jetzt ist der starke Mann, der schon irgendwie, manche meinen, der lebt schon längst, wie auch immer, da will man es nicht festlegen. Und der wird eines Tages dann auch sichtbar auftreten, eben dieser Antichrist, wie wir von der Bibel her kennen. Und dann kommt ja dann auch vom Wort Gottes her diese 7-jährige Zeit, wo die Bibel sagt, Trübsalzeit, die Drangsal. Also Bedrängnis. Trübsal, das klingt ja auch nicht gut. Das wird nochmal unterteilt in 3,5 Jahre, wo die, es geht dann in erster Linie auch um die Juden damals und in Zukunft, die dann besonders in der zweiten Hälfte dann der 3,5 Jahre dann besonders bedrängt werden und auch verfolgt werden. Und da, das wird wohl die Zeit sein, so sehe ich es jedenfalls, Matthäus 25, wo es um die Trennung der Schafe und die Böcke, wo es Weltgericht, lesen wir davon, Überschriftsweltgericht, da wird es sein, wo also wer einem dieser meinen geringsten Brüdern da ein Glas Wasser gegeben hat und so weiter, das wird dann in der Zeit, denke ich, dann sein. Aber jetzt leben wir noch in der Gnadenzeit und zu Ende gehen wird die besonders dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Das heißt, wann kommt er denn wieder? Das ist ja auch so eine Sache. Manche meinten ja schon, die ersten Christen meinen ja, in unserer Lebzeiten kommt er wieder. Aber er war dann nicht gekommen und Paulus hat ja dann auch an die Thessalonicher dann geschrieben, wo es dann darum geht, Entrückung und die Toten werden auferstehen dann und wir werden zu gleicher Zeit entgegengerückt. Das ist, kommt dann die Entrückung, das Wort Entrückung her. Steht gar nicht als Substantiv in der Bibel. Und ja, aber wann ist die Entrückung? Ja, da waren auch schon viele, relativ viele, die gemeint haben, das zu wissen, indem sie berechnet haben. Albrecht Bengel, auch ein Pietist im 19. Jahrhundert, meinte auch, 1836 sollte das sein. Oder gerade auch im 19. Jahrhundert, wo dann viele sogenannte Sekten, wie man sie damals genannt hat, entstanden sind. Die Adventisten, die Bibelforscher haben alles Zeiten genau genannt, wann der Herr kommen würde. Alles daneben gegangen. Warum eigentlich? Warum ist es immer nicht gelungen, annähernd oder genau etwas festzulegen? Wisst ihr, es kann gar nicht sein. Was sagt Herr Jesus selbst? Die Zeit und die Stunde weiß nur der Vater im Himmel. Nicht mal er selbst als Menschensohn, sage ich jetzt. Als Gottessohn hat es garantiert gewusst. Nicht mal er als Menschensohn wusste es, sondern Vater im Himmel. Und deshalb ist jede Berechnung nutzlos und unnötig. Der Herr wird das tun. Und so warten wir getrost und sicher auf das, was kommen wird. Auch in schweren Zeiten. Ne? Wir sind ja relativ noch bewahrt. Aber unsere Glaubensgeschwister, die ich eben nannte, da in den Ländern, wo sie verfolgt werden oder wo Kriege jetzt sind, auch immer wieder Kriege werden genannt, die ganz schlimm sind. Nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Gebieten hören wir jetzt kaum was davon. Ja, so ist das in der Welt. Und dann, wenn der Antichrist kommt, diese Person, dann meint man, jetzt ist die Welt gerettet. Und dann wird es umgedreht sein. Am Ende dann dieser Zeit, dann kommt Jesus wieder. Und jetzt muss man unterscheiden, da gehen die Meinungen auch auseinander. Manche meinen, da Jesus kommt vor der Zeit des Antichristen und die Gemeinde ist dann entrückt. Das bedeutet, ab Kapitel 4 in der Offenbarung haben wir nichts mehr mit zu tun. Das ist ja dann eine Zeit, wo wir längst nicht mehr da sind. Wie wunderbar. Da würde ich meinen, Vorsicht. Andere meinen dann auch Mitte der Zeit. Andere meinen am Ende dieser 7-jährigen Zeit, wo erst die Entrückung ist. Wohl, das muss jeder selbst dann für sich festlegen und meinen, so sehe ich es dann. Aber hier geht es darum, wenn da Jesus kommt, mit den Seinen, wie es dann heißt, dann ist das Ende des Antichristen da. Und dann kommt das Neue. Und das ist diese, dann ist endgültig diese Zeitepoche eben das Ende der Welt. Das ist immer noch das Ende der Welt, sondern diese Zeitepoche zu Ende. Ne? Die wird dann vorbei sein. Und dann heißt es, jetzt beginnt oder danach beginnt, dann ist Offenbarung 20, die ersten Verse aufschlagen, da lesen wir vom 1000-jährigen Friedensreich. Und das ist, wäre jetzt sozusagen die dritte Zeitepoche, die noch vor uns, auch vor den Menschen dann liegen wird, die dann dort leben werden. Und hineinkommen in die Gläubigen sowieso dann schon im neuen Leib auf der Erde, aber noch nicht auf der neuen Erde. Immer noch nicht. Ist immer noch nicht, Himmel und Erde werden vergehen. Das kommt dann erst nach dem 1000-jährigen Friedensreich. So sagt uns das Wort. Danach heißt dann, wenn diese 1000 Jahre, sozusagen ist auch eine Zeitabschnitt, ne, der dann kommt und bleibt und beendet wird. Wie es dann sein wird in dieser Zeit, wird uns schon im Jesaja-Buch, stell euch mal vor, 700 Jahre vor Christus, schon geschrieben. Tiere und Menschen oder die Tiere untereinander, ne, werden Frieden miteinander haben. Das Kind wird am Loch der Otter spielen und so weiter. Also Frieden sein, auch in der Natur mit den Tieren auch. Das kommt einmal, sind wir noch längst nicht. Und wenn man dann meint, auch heute noch immer wieder, Schwerter zu Fluchscharen werden dann, und man meint, das wird doch nun bald kommen müssen, steht doch in der Bibel, ja, das kommt aber nicht in unserer Zeit. Das ist in einer ganz anderen Zeit, nämlich in dieser Zeit des Friedens. Dann wird man das machen, Schwerter zu Fluchscharen. Von daher ist es unnütz jetzt, es wird irgendwie, es muss doch Frieden werden mal auf dieser Erde. Es wird kein Frieden werden, dieser Erde. Es wird so lange gehen, bis eben dann diese Zeit kommt und diese irdische, diese Zeit zu Ende ist, Endzeit eben. Und dann kommt die dritte Zeit, die beginnt am Anfang des 1000-jährigen Reiches und dann das Ende. Und dann lesen wir in der Offenbarung 20, 11 bis 15 steht das geschrieben, nämlich das Endgericht vor dem großen weißen Thron, wird er genannt, wo die Menschen beurteilt oder verurteilt werden. Da sind die Gläubigen nicht mehr dabei. Wir kommen nicht ins Gericht, sondern sind schon gerichtet, schreibt Johannes durch Jesus gesagt. Ne? Und so sind wir da befreit, wenn wir, und das ist jetzt wichtig, bleiben, treu bleiben, fest bleiben, auch in Bedrängnissen in der Welt. Habt ihr Angst, habt ihr Bedrängnis, heißt andere Übersetzung. Werdet ihr bedrängt. Und das werden wir heute auch schon. Und wer da meint, was in den 80er Jahren war, 70er, 80er Jahren, vorigen Jahrhundert, jetzt kommt die große Weltevangelisation. Ach, da wurden Bücher geschrieben, von Amerika rübergekommen. Dann man meinte, jetzt werden Tausende, werden sich bekehren und so weiter. Nichts geschah. Fast gar nichts, eigentlich gar nichts. Warum nicht? Weil da Jesus sagt, am Ende auch dieser Zeit, meint ihr, ich werde Glauben finden. Es werden immer weniger werden. Das sehen wir ja auch. Das ist jetzt nur äußerlich, wenn ich sage, 49% der Deutschen sind noch in den zwei großen Kirchen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, ob wir zum Herrn Jesus gehören. Und dann dürfen wir wissen, egal was dann kommt, er führt uns zu seinem Ziel. Und das ist doch ein tröstliches Wort. Also Endzeit, wirklich, war mein Thema. Ja, es ist Zeit des Endes, aber nicht mit der, mit dem Blickwinkel. Also es wird jetzt noch schlimmer werden, was auch kommen wird sicherlich auch, was uns das Wort sagt. Aber für uns ist es die Zeit der Gnade noch. Und die wollen wir ausnutzen und wollen dankbar sein, dass wir diese Zeit noch haben dürfen und wollen getröstet dem Herrn mit Freuden entgegengehen. Und wollen wir zusammen noch beten. Ja, Jesus Christus, danke, dass du uns nicht im Unklaren lässt über die Zukunft auch, über die Zeit, die du letztlich gegeben hast, denn wir leben auch in einer gewissen Zeit jetzt hier, aber auch generell deine Zeit, die wir haben dürfen. Und wenn es deine Zeit ist, die wir in deine Hände legen dürfen, dann gilt das als deine Kinder wunderbar, dankbar, freudig, getröstet und zufrieden mit dir hier leben dürfen. Wir wissen um schlimme Dinge in der Welt und die uns immer wieder zu Ohr kommen und die uns zeigen, dass wir wirklich auch wieder am Ende dieser Zeit leben, die wir Endzeit nennen. Und dass wir deshalb trotzdem freudig sind, weil du uns entgegenkommen willst. Danke, Herr, dass wir diese lebendige Hoffnung in dir haben dürfen. Und wir bitten dich gerade für die Menschen, die dich noch nicht aufgenommen und angenommen haben. Du mögst auch ihnen ein offenes Herz schenken, indem sie dein Wort hören, indem sie darüber nachsinnen und du ihnen dann auch diesen deinen Geist schenken willst, wenn sie dann ein Ja sagen zu dir. Auch bitten wir für den Hauskreis hier, segne weiterhin jeden Einzelnen, der ob jung oder alt immer wieder dein Wort hier hören darf. Danke auch für die Hauskreisveranstaltung. Versammlungen, die dann im kleineren Kreis sind, wo auch immer, segne da auch. Und wo dein Wort in Wahrheit, Klarheit und unter deinem göttlichen Geist verbreitet wird, da gib deine Zusage dazu und wirke du selbst. Danke für deine Treue. Amen.